Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Manfred Kläuber begrüßt Sie am Mikrofon. Ja, schätzungsweise 60.000 Euro Bruttogeldvermögen steht in jedem Haushalt in ganz Deutschland zur Verfügung. Zugegeben, das ist nur ein Durchschnittswert. Allein zwischen Ost und West gibt es ja gewaltige Unterschiede und auch zwischen Arm und Reich klaffen große Lücken. Doch für die Menschen, die vielleicht noch ein paar tausend Euro zurücklegen können, für die stellt sich immer drängender die Frage, wie mache ich das eigentlich, ohne mit meinem Geld der Umwelt, dem Frieden, der gesunden Entwicklung von Kindern oder der Gesellschaft insgesamt zu schaden? Oder besser noch, wie kann ich mein Erspartes positiv für diese Ziele einsetzen? Wie kann ich mein Geld für das Gute arbeiten lassen? Geld sauber anlegen, nachhaltige und soziale Finanzprodukte, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Und darüber diskutieren mit Ihnen Karin Bauer. Sie ist Redakteurin Finanztest bei der Stiftung Warentest in Berlin. Hallo, Frau Bauer.
Hallo, guten Tag.
Professor Dr. Christian Klein, er ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Universität in Kassel. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und Asmus Schütt, er ist Leiter der Kommunikation beim Genossenschaftsverband, Verband der Regionen e.V. in Düsseldorf. Auch Ihnen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, wenn auch Sie sich um die Wirkung Ihres Geldes Sorgen machen, wenn Sie überlegen, in Zukunft Ihr Geld in möglichst unbedenkliche Anlageformen zu stecken, sich aber vielleicht darüber Zweifel machen, ob die Sicherheit gewährleistet ist oder ob die Rentabilität auch da ist, dann diskutieren Sie mit uns. Die Finanzbranche ist ziemlich sensibel und deshalb haben es auch die Banken mittlerweile bemerkt, dass es ihren Kunden keineswegs egal ist, ob mit ihren Spargroschen Rüstungskonzerne, Umweltsäuer oder Ausbeuterfirmen finanziert werden. Immer mehr Finanzprodukte kommen auf den Markt, die sich an den sogenannten ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit orientieren. Meine Kollegin Stefanie Kowaleski hat sich für Sie darüber informiert.
Wenn Rüdiger Hahn, Professor für Nachhaltigkeit an der Düsseldorfer Universität, über nachhaltige Geldanlagen spricht, ist er fast ein wenig erstaunt über die Entwicklung dieses Finanzsektors.
Das ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Gemessen am Gesamtanlagevolumen sind wir in den meisten Ländern trotzdem immer noch in der Nische. In Deutschland ist das unter 10%.
Eine Nische, die, getrieben von der gesellschaftlichen Diskussion um Klimawandel und Nachhaltigkeit, stark wächst, sagt Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand von Facing Finance. Der Berliner Verein ist eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, und untersucht und bewertet die Kredit- und Anlagepolitik von Banken, Versicherungen und Fonds.
Gerade in den letzten Jahren beobachten wir eine Schwemme von neuen Produkten, die als nachhaltig angepriesen werden, aber die aus unserer Sicht eben maximal hellgrüne Anlageformen sind.
Wie Küchenmeister kritisieren viele Expertinnen und Experten, dass die Industrie und auch große Vermögensverwaltungen oft nicht mehr als Greenwashing betreiben, also den Trend aufgreifen, ohne wirklich umzusteuern. Mit den nachhaltigen Anlagen lässt sich eben genauso viel Geld verdienen wie mit klassischen Investments, sagt Thomas Henschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW.
Die Gewinnchancen sind dieselben, die Verlustchancen sind auch dieselben. Es ist aber eben nicht wie eine konventionelle Geldanlage zu handeln. Man muss sich viel, viel mehr informieren.
Dennoch gibt es weder eine genaue Definition, was Nachhaltigkeit bedeutet, noch einheitliche Kriterien für entsprechende Anlageprodukte. Das hat auch die Europäische Union erkannt, sagt Thomas Küchenmeister. Sie bemühe sich zumindest für Europa um eine einheitliche Definition.
Der Prozess ist leider noch nicht abgeschlossen und deckt hauptsächlich erstmal den Klimasektor ab. Soziale Normen und Standards sind da noch nicht berücksichtigt.
Wer mit gutem Gewissen sein Geld anlegen möchte, muss also genau hinsehen und sich fragen, wie das Unternehmen, dessen Aktien auf der Einkaufsliste stehen, seinen Umsatz erzielt. Bei der Bewertung, ob ein Investment irgendeinen Schaden anrichtet oder etwas Gutes bewirken kann, können die sogenannten ESG-Kriterien hilfreich sein.
ESG steht für Environment, Social und Governance.
Also für die Begriffe Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Aus Umweltgesichtspunkten, CO2-Verbrauch, Wasserverbrauch, Recyclingquoten, soziale Punkte, wie ist es denn mit der Entlohnung, wie ist es mit Diversität im Unternehmen? Und Governance-Aspekte eben auch, wie es beispielsweise Vorstandsvergütung, wie sind Vorstände zusammengesetzt und so weiter.
Doch auch hier legt jedes Unternehmen, jede Bank und jedes Fondsmanagement selbst fest, welche ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Das erschwert die Auswahl für Anlegerinnen und Anleger.
Die einfachste Art und Weise sind sogenannte Negativkriterien. Das heißt, ich schließe bestimmte Investmentobjekte auf Basis von ethischen, sozialen oder ökologischen Kriterien aus. Ich investiere also bewusst nicht da rein. Sowas wie Produzenten von Tabakwaren oder von Waffen.
Umgekehrt geht es auch. Dann richtet sich der Blick auf die Positivkriterien, also etwa auf das besondere Engagement der Firma oder der Bank für Klimaneutralität oder soziale Standards. Manche Fonds setzen sich auch nach dem Best-in-Class-Prinzip zusammen. Dabei wird keine Branche generell ausgeschlossen, sagt Thomas Henschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW.
Das bedeutet jetzt nicht, dass dort nicht in Atomenergie investiert wird. Aber dadurch, dass es eben die Besten ihrer Klasse sind, versucht man eben damit auch andere zum Nachdenken anzuregen, die vielleicht auch gekauft werden wollen.
Typisch sind auch themengebundene Fonds, in denen Unternehmen zusammengefasst sind, die beispielsweise alle in den Branchen erneuerbare Energie oder nachhaltige Wasserwirtschaft arbeiten. Aber je enger und spezialisierter das Anlageportfolio wird, desto höher sind die finanziellen Risiken. Das ist bei jeder Geldanlage so, ganz gleich, ob klassisch oder nachhaltig.
Also, das Angebot ist da, die Banken und Anlageberater haben das Thema auf dem Zettel, aber es gibt unterschiedliche Vorstellungen davon, was zum Beispiel nachhaltig, was grün, was sozial oder was auch vernünftig in der Unternehmensverwaltung ist. Frau Bauer, trotzdem sollte man heute nicht als Anleger sagen, wenn man diese, ich sag mal, grundsätzlich positive Einstellung teilt, dass man eigentlich nur noch in Anlagen investieren sollte, die eben halt zumindest so gut wie es geht diese Ziele verfolgen?
Also wir untersuchen nachhaltige Fonds und bewerten die auch, damit Anleger auswählen können zwischen, sagen wir mal, dunkelgrünen, also streng nachhaltigen Fonds und hellgrünen Fonds. Was wir aber nicht machen, dass wir den Leuten quasi sagen, was sie kaufen sollen. Es ist so, dass da gibt's einfach auch unterschiedliche Vorstellungen davon. Manche Leute wollen eben sehr streng, also das Geld anlegen, weil sie vielleicht auch selber sehr streng darauf achten, ökologisch zu leben. Andere Menschen sehen das ein bisschen pragmatischer und sagen, sie wollen zumindest die ganz umstrittenen Geschäftspraktiken ausgeschlossen haben. Das kann man auch beides vertreten und jeder soll sich einen Fonds aussuchen können oder eine Geldanlage aussuchen können, die zu ihm passt.
Mhm. Herr Klein, woher kommt denn eigentlich überhaupt der Trend zu diesen nachhaltigen Anlageformen? Wenn man mal die Werbung guckt, Finanzinstitute werben damit. Es gibt aber auch zahlreiche Vorschriften, zum Beispiel für institutionelle Geldanleger, eben halt zumindest über die Nachhaltigkeit zu informieren. Da ist ja im Moment wahnsinnig viel Bewegung drin.
Das ist völlig korrekt. Historisch gesehen kommt ja die ganze Geschichte von den Kirchenbanken, weil die Kirchenbanken irgendwann mal erkannt haben, dass es nicht mit ihrem Geschäftsmodell in Einklang zu bringen ist, wenn sie zum Beispiel in Rüstung oder Pornografie investieren. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass es größere Schübe gab. Das war vor allem während der Finanzkrise. Also da haben sich viele Menschen gedacht, okay, was da auf den Kapitalmärkten passiert, ist nicht mit dem vereinbar, was ich für Wertvorstellungen haben und haben entsprechend reagiert. Aber das ist genau das, was Rüdiger Hahn gesagt hat. Da waren wir immer noch in einer Nische in Deutschland von 3-4%. Den enormen Schub, den wir jetzt gerade sehen, den haben wir eindeutig der EU-Kommission zu verdanken. Denn die EU-Kommission hat das Thema Sustainable Finance und damit auch nachhaltige Geldanlagen vor ungefähr 2,5 Jahren für sich entdeckt. Hier geht es vor allem um das Thema Klimawandel. Und für mich war der Game Changer, dass die EU-Kommission inzwischen keinen Zweifel mehr daran lässt, dass sie den Klimawandel aufhalten will. Und das hat enorme Auswirkungen für unsere Wirtschaft und das hat damit auch enorme Auswirkungen für unsere Kapitalmärkte. Und seitdem diese Themen hier reingekommen sind, ist das Thema eigentlich nicht mehr aufzuhalten.
Aber es ist ja auch so, dass mittlerweile große Anlageunternehmen und Anlageberater kategorisch sagen, wir machen nur noch ESG-Sachen.
Herr Klein. Machen die aber zum Teil nicht freiwillig und sie machen die zum Teil nicht freiwillig und sie machen es zum Teil, ich will mal sagen, im vorauseilenden Gehorsam. Denn was wir sehen werden, ist schon viel Regulierung. Ich meine, das ist die Aufgabe der EU-Kommission. Und wenn wir nun sagen, zum Beispiel Klimawandel, wir wollen den Klimawandel begrenzen, wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich erreichen, dann werden wir am Ende des Tages bestimmte Regeln aufstellen müssen, in was investiert werden darf und in was nicht. Also Das ist jetzt hypothetisch. Wir könnten davon ausgehen, dass die Unternehmen, die jetzt hier eine 180-Grad-Wendung machen und sagen, wir investieren jetzt nur noch nachhaltig, das machen, weil sie der Meinung sind, wir wollen wirklich die Welt retten. Oder sie sagen, irgendwann wird es eh kommen und wir bereiten uns jetzt schon mal vor. Wir wollen hier noch die Frontrunner sein. Dann haben wir hier noch gewisse Sympathiepunkte einzusammeln beim Endverbraucher. Oder es ist eine Kombination aus beiden. Letztendlich ist es egal, weil es bewirkt etwas Gutes und darüber freue ich mich.
Wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit schauen und vor allen Dingen da auch die ökologische Nachhaltigkeit, Herr Schütt, dann war es ja oft so, dass sich Bürger zusammengetan haben und gesagt haben, wir legen jetzt Geld zusammen, um zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren. Die Genossenschaften, sind die ein Modell dafür, wie man sozial, ökologisch verantwortlich Geld investieren kann?
Also eine Genossenschaft hat erstmal keinen garantierten Ausrichtung in eine bestimmte Richtung, sondern die Frage, was eine Genossenschaft macht oder nicht macht, entscheiden diejenigen, die sich zusammenschließen, um durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb einen gewissen Förderzweck zu erfüllen. Also beispielsweise können sich auch Menschen zusammentun, um in einem Dorf eine Dorfkneipe zu erhalten, um weiterhin ein Zentrum zu haben, wo sie sich treffen können, wenn nachdem die letzte Dorfkneipe dicht gemacht hat. Insofern ist es also wirklich auch keine Geldanlage im klassischen Sinne, dass man also sagt, ich gehe in eine Genossenschaft, um eine bestimmte Rendite zu erwirtschaften, sondern man tut sich mit einem gemeinsamen Interesse zusammen. Ein spezieller Fall sind die zahlreichen Energiegenossenschaften, die wir haben, wo tatsächlich dann auch Menschen zu sich zusammengetan haben, um eben von auch diesem erneuerbaren Energiengesetz zu profitieren. Und da haben wir sehr, sehr viele Beispiele regionaler, kleinräumiger Genossenschaften, wo also tatsächlich Photovoltaikanlagen, Windanlagen von den Bürgerinnen und Bürgern der Region betrieben werden. Wir haben aber auch beispielsweise mit der Procon-Genossenschaft eine Genossenschaft, die bundesweit Anlagemöglichkeiten bietet, damit Menschen ihr Investment ganz gezielt unter Mitbestimmungsmöglichkeiten, das ist eine Besonderheit an der Genossenschaft, ein Mitglied, eine Stimme, Geld für eben nachhaltige Zwecke einzusetzen.
Das heißt also, das Vorgehen bei Genossenschaften oder wenn man sich überlegt, was mache ich mit meinem Geld, müsste bei einer Genossenschaft anders sein. Da steht das gemeinsame Ziel im Vordergrund und dann geht es vielleicht am Ende auch um Geld verdienen.
Also in den seltensten Fällen geht es um Geld verdienen. Der Förderzweck ist entscheidend. Wir warnen sogar davor, wenn Genossenschaften oder sogenannte Genossenschaften mit einer bestimmten oder besonderen Rendite werben, mit der Gewinnmaximierung werben. Das ist nicht dem, was Genossenschaften eigentlich als Zweck erfüllen. Es geht darum, Lebenswirklichkeit zu gestalten, bestimmte Ziele mit Gleichgesinnten zu erreichen. Dieser Förderzweck. Genossenschaften sind förderwirtschaftliche Unternehmen, keine gewinnmaximierenden Unternehmen. Aber natürlich, sie arbeiten wirtschaftlich nachhaltig und wenn ein Überschuss erzielt wird, sind es die Mitglieder der Genossenschaft, die entscheiden, was damit passiert. Investiert man ihn erneut oder schüttet man ihn aus? Das ist das, was eine Genossenschaft auszeichnet.
Wenn man nun kein besonderes Interesse hat, Frau Bauer, ein ganz dediziertes Ziel vielleicht in seiner Umgebung zu fördern, aber grundsätzlich gut anlegen will, dann muss man sich mehr oder weniger auf die Finanzbranche verlassen. Sie haben gesagt, es gibt schon Produkte für die Normalanlegerinnen, den Normalanleger. Welche Produkte sind denn wirklich geeignet, wo man sagen kann, ohne großen Aufwand, ohne Spezialwissen, kann man sich relativ sicher sein, in bestimmte positive Kategorien zu investieren?
Also wir empfehlen Anlegern und Anlegerinnen ja, dass sie ihr Geld am besten aufteilen sollen zwischen breit gestreuten Aktienfonds, also Aktienfonds, die weltweit anlegen, und Zinsanlagen wie Tagesgeld oder Festgeld, damit sie auch eine Sicherheit im Depot haben. Und in beiden Kategorien gibt es Produkte, die nachhaltig sind und sogar streng nachhaltig sind. Wenn man nachhaltigen Aktienfonds sich aussuchen möchte, kann man das auch bei seiner Hausbank machen. Man kann Fonds überall kaufen. Wenn man Tagesgeld oder Festgeld abschließen will, was nachhaltig ist, dann muss man zu einer nachhaltigen Bank gehen. Man muss natürlich sagen, dass bei Aktienfonds steht natürlich im Vordergrund, dass die Aktienfonds eben bestimmte Geschäfte ausschließen. Bei nachhaltigen Zinsanlagen gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Anleger zum Beispiel sich aussuchen können, die Banken vergeben ja das Geld an Kredit, was sie da als Tagesgeld einsammeln, in welche Kreditprojekte das fließen soll.
Reden Sie mit uns, stellen Sie uns Fragen über nachhaltige Geldanlagen im Marktplatz. 00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer, für Sie kostenfrei. Oder schreiben Sie an marktplatz@deutschlandradio.de. Herr Klein, als ich letztens bei meinem Anlageberater bei der Bank war und ihm gesagt habe, okay, das nächste Geld, was ich investiere, möchte ich gerne zumindest nach ESG-Kriterien nachhaltige Fonds stecken, dann sagte er, ja, können wir machen, aber so gut ist das nicht. Wie sieht das aus? Wir haben eben auch schon im Beitrag gehört, dass eigentlich es keinen Grund gibt, da an der Rendite zu zweifeln.
Also solche Aussagen sind absoluter Wahnsinn und sie sind irreführend. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gehört, solche pauschalen Antworten. Also Kunden haben uns das erzählt, wir haben auch uns blind beraten lassen. Und dann kam tatsächlich, das Beste, was ich mal gehört habe, war, sie müssen in Tabak und Alkohol investieren, da sind die Renditen höher. Also das ist kompletter Unfug. Was wir wissen aus der Forschung, und da gibt es Tausende von Studien und es gibt schon Metastudien, also die diese Studien zusammenfassen, und es gibt schon Metastudien, die Metastudien zusammenfassen, und die Ergebnisse sind immer gleich. In der Vergangenheit hatte man bei nachhaltigen Geldanlagen eine mindestens genauso gute Performance wie bei konventionellen Geldanlagen. Was ich in der Beratung feststelle gerade ist, dass sich da schon viel tut. Also das war früher tatsächlich oft, dass die Berater es nicht gewusst haben oder dass sie auch vielleicht schlicht und ergreifend nicht die passenden Produkte anbieten konnten und deswegen dann solche Aussagen getroffen haben.
Aber kann es nicht auch sein, dass tatsächlich sozusagen innerhalb der Bankprozesse für die Berater es noch nicht attraktiv genug ist, tatsächlich auf dieses Thema Nachhaltigkeit einzugehen und es vielleicht am Ende mit zu vielen Fragen der Kunden, Zeit ist Geld, behaftet ist?
Da sprechen Sie einen sehr guten Punkt an. Also das ist ja eines der Themen, die uns treibt. Wir haben hier viele Umfragen gemacht und es kommt immer das Gleiche raus. Wenn Sie den deutschen Retail-Investor, also den Endverbraucher, den Sie und mich fragen, findest du es Nachhaltigkeit wichtig? Dann sagen alle ja. Wenn du dann sagst, findest du es wichtig, dass bei Geldanlagen prinzipiell auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden, dann sagen mehr als die Deutschen ja, das finde ich total wichtig. Und wenn man dann fragt, machst du das auch? Dann sagen drei Viertel von denen, die vorher ja gesagt haben, nein. Und manche sagen sogar, ich habe es auch nicht vor. Und spannend ist, wenn man dann fragt, warum denn nicht? Die erste Antwort, die Hauptantwort, die finde ich so gut, die stelle ich mal kurz zurück, damit es ein bisschen spannender wird. Nummer zwei ist, ich kenne mich zu wenig aus. Und Nummer drei ist, ich will doch nicht auf Rendite verzichten. Wir haben gerade gelernt, bei drei, das stimmt nicht. Bei zwei, das ist etwas, was wir machen müssen. Wir müssen den Menschen erklären, was Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage bedeutet. Das machen wir jetzt gerade im Moment. Und Nummer eins, das ist der Hauptgrund, warum die meisten Deutschen noch nicht nachhaltig investiert sind, ist, mein Bankberater hat mir nichts angeboten. Und wenn Sie jetzt die andere Seite fragen, dann sagen die Bankberater, ich habe die Dinger da, aber der Kunde hat ja nicht danach gefragt. Und ich habe vorhin schon angesprochen, dass die EU-Kommission hier gerade richtig Gas gibt. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das Thema nachhaltige Finanzanlagen das große Thema in den nächsten Jahren sein wird. Denn eine Regulierung, die die EU-Kommission jetzt auf die Straße gebracht hat, ist, dass in naher Zukunft bei jedem Bankgespräch der Kundenberater seinen Kunden fragen muss, bist du an Nachhaltigkeit interessiert? Spielt für dich Nachhaltigkeit eine Rolle? Und dann möchte ich den Kunden sehen, der dann sagt, nein, ich finde Nachhaltigkeit doof.
Ein Thema, ein großes beim Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise wie gehe ich vernünftig mit meinem Geld um, wo investiere ich es vernünftig, ist auch das Thema Gentrifizierung. Also dass oft gerade bei Betongoldanlagen, also wenn ich in Immobilien investiere, Herr Schütt, ich dann in Projekte investiere, die den Mietraum verteuern. Hier spielen ja auch die Genossenschaften eine ganz besondere Rolle, nämlich dass sie oftmals als Wohnungsbaugenossenschaften oder auch als Genossenschaft von einzelnen Bürgern mit bestimmten Zielen eben halt neue Projekte schaffen. Ist für das Thema Wohnraum, Immobilien die Genossenschaft eine besondere Form?
Ja, auch hier gilt ja der genossenschaftliche Grundsatz der Selbsthilfe. Dass hier also Menschen, die vielleicht eben nicht so viel Geld haben, um da die großen und teuren Objekte zu erwerben oder bestimmte Lebensformen haben, im Intergenerationenwohnen beispielsweise, dort eben Lösungen suchen, die sie sich leisten können. Dort bietet eben die Möglichkeit der Genossenschaft eine Chance auf günstigen Wohnraum, dadurch, dass man eben Mitglied der Genossenschaft wird, mit seinem Zeichnen des Genossenschaftsanteils dann auch die Möglichkeit bekommt, man in einer genossenschaftlichen Wohnobjekt zu wohnen oder eben auch diese alternativen Wohnprojekte mit Gleichgesinnten zu erfüllen, sodass man also durch dies Bündeln von den Finanzmöglichkeiten des Einzelnen, also was einer nicht schafft, das schaffen viele, auch eben im Wohnungsbau profitiert. Aber auch hier gilt, es geht nicht um eine Rendite, sondern um den Eigennutz.
Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Geld sauber anlegen, nachhaltige und soziale Finanzprodukte. Am Mikrofon ist weiterhin Manfred Kläuber. Und wir sprechen weiter über die Möglichkeiten, mit dem eigenen Geld Gutes tun zu können. Mit dabei sind Karin Bauer von der Stiftung Warentest in Berlin, Professor Christian Klein von der Universität Kassel und Asmus Schütt vom Genossenschaftsverband Verband der Regionen e.V. in Düsseldorf. Und auch Sie können mit dabei sein. Rufen Sie uns doch einfach an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Standardprodukte, die die Finanzbranche mittlerweile in Sachen nachhaltige und verantwortungsvolle Geldanlage im Portfolio hat. Meine Kollegin Stefanie Kowaleski hat sich über das Angebot informiert.
Das sind Geldanlagen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Renditeerwartung. Es handelt sich also nicht um philanthropisches Engagement oder ähnliches.
Sagt Rüdiger Hahn, der sich an der Universität Düsseldorf in Forschung und Lehre mit dem Thema Nachhaltigkeit auch in der Geldanlage beschäftigt. Die nachhaltige Geldanlage beginnt schon mit der Wahl der Hausbank, betont Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand von Facing Finance. Das NGO-Netzwerk nimmt Banken und Fonds unter die Lupe, prüft sie nach den ESG-Nachhaltigkeitskriterien und erstellt frei verfügbare Rankings und Listen.
Wir haben schätzungsweise im Augenblick 1 Billion Euro auf gar nicht verzinsten Girokonten rumliegen, meistens bei weniger nachhaltigen Banken. Stellen Sie sich vor, 10% davon wechseln zu einer nachhaltigen Bank. Das wären 100 Milliarden Euro. Ich glaube, das würde bei den nicht nachhaltigen Banken einen nachhaltigen Eindruck erzielen und würde die auch dazu veranlassen, vielleicht sich nachhaltiger aufzustellen.
Laut der Verbraucherzentrale Bremen gibt es in Deutschland 14 Banken, die das Geld ihrer Kundinnen und Kunden zum Beispiel in erneuerbare Energien und soziale Projekte investieren, statt in Kohleförderung und Rüstungsgeschäfte. Thomas Henschel, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW, nennt Beispiele dafür.
Wie zum Beispiel die Ethikbank, kirchliche Banken, die Pax Bank oder auch die GLS Bank.
Die Banken können sich auch Unternehmen, Versicherungen und Fondsmanager den ESG-Kriterien unterwerfen. Tatsächlich gibt es auf dem Anlagemarkt inzwischen eigentlich in jedem Segment nachhaltige Angebote.
Also es geht vom Tagesgeldkonto, vom Girokonto übers Festgeld zu Anleihen, zu Aktien und zu Investment. Fonds. Es gibt da zum Beispiel den weltweiten Index MSCI Social Responsibility. Der kann durchaus konkurrieren mit anderen weltweiten Indizes.
Der schnell wachsende Markt ist unübersichtlich und nicht selten halten die Anlageprodukte nicht, was die Verkaufsbroschüren versprechen.
Man kann sich da noch nicht drauf verlassen, dass nachhaltig wirklich gleich nachhaltig ist.
Meint Thomas Küchenmeister von Facing Finance. Sein Netzwerk bietet deshalb auf den Internetseiten Faire Fonds Info Orientierungshilfe.
Über 4000 Investmentfonds haben wir da untersucht in Bezug auf Konflikte. Da kann man sich ganz schnell zumindest einen ersten Überblick verschaffen.
Den möchte auch das Siegel des Branchenverbandes Forum Nachhaltige Geldanlage, kurz FNG, bieten, das jedes Jahr sein Gütesiegel für nachhaltige Investmentfonds vergibt. Während das FNG-Siegel bei Finanzberatern auf große Akzeptanz stößt, findet Thomas Küchenmeister die Bewertung zu lasch.
Wir schauen uns gelegentlich mal die prämierten Fonds an. Und da finden wir Beteiligungen an Unternehmen, zum Beispiel Waffenunternehmen oder auch Unternehmen aus der fossilen Industrie, Fluggesellschaften, Automobilunternehmen. Und das betrachten wir als nicht nachhaltig.
Wer nachhaltig Geld anlegen möchte, muss sich wegen der noch fehlenden allgemeingültigen Kriterien also wohl etwas mehr mit dem Thema beschäftigen als bei klassischen Investments. Ansonsten besteht, was Risiken und Chancen angeht, kaum noch ein Unterschied zu herkömmlichen Investmentprodukten, meint Thomas Küchenmeister vom Netzwerk Facing Finance.
Es gibt den Mythos, der sich leider hartnäckig gehalten hat, dass nachhaltiges Investment nichts abwirft. Das ist jetzt mehrfach widerlegt. Fonds wie zum Beispiel ÖkoWorld-Fonds, die geben an, dass sie zwischen 8% und 16% Rendite in den letzten 5 Jahren erzielen. Das ist schon ganz ordentlich.
Und Hochschulprofessor Rüdiger Hahn ergänzt:
Spezifische Risiken von nachhaltigen Geldanlagen, die gibt es nicht. Es gibt eine sehr, sehr breite Zahl an wirklich belastbaren, guten Studien, die zeigen, dass Geldanlagen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mindestens genauso gut abschneiden wie konventionelle Geldanlagen.
Also das haben wir eindeutig geklärt, dass es hier bei den Renditeerwartungen eigentlich keine Abstriche geben muss. Dennoch gibt es so ein paar Stereotype in der Bankberatung, wenn man über nachhaltige Anlagen spricht und dem Bankberater sagt, ich will zum Beispiel keineswegs oder unter keinen Umständen in Rüstung investieren, Herr Klein. Dann kommt oft die Ansage, das können Sie vergessen, weil nahezu jeder Konzern, jeder große Industriekonzern in Deutschland zum Beispiel, irgendwas mit Rüstung zu tun hat. Stimmt das so?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ja alle Anleger von Nachhaltigkeit reden und davon wollen und jeder hat aber eine andere Vorstellung, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Und meine zentrale Botschaft ist, wir müssen hier ganz dringend weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Nachhaltig, nicht nachhaltig, sondern wir müssen in Grautönen denken. Was Sie gerade ansprechen, wenn wir jetzt sagen, Rüstung geht gar nicht und wir meinen mit Rüstung nicht nur, dass Waffen produziert werden, sondern dass zum Beispiel auch Vorprodukte, die dann in Waffen sind, produziert werden, dann fliegt zum Beispiel fast die gesamte Automobilbranche raus, weil viele Automobilhersteller halt auch an das Militär liefern und letztendlich ist das dann Rüstungslieferungen. Was man hier in der Praxis macht, ist, man setzt Grenzen. Man sagt dann zum Beispiel, ein Unternehmen darf nicht mehr als 5% seines Umsatzes mit im weitesten Sinne Rüstung verdienen. Da gibt es dann auch welche, die sagen 10% und so weiter. Fakt ist aber, hier zu fordern, das nachhaltige Unternehmen zu finden und dann investieren wir alle da rein, das wird nicht funktionieren. Ich bin ja auch, ich schätze Herrn Küchenmeister, wir kennen uns. Ich bin hier zum Beispiel auch nicht im Einklang mit Herrn Küchenmeister, der sagt, Autoindustrie ist nicht nachhaltig. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit Transformation. Das heißt, wir haben ein Ziel, zum Beispiel den Klimawandel aufhalten. Und Nachhaltigkeit bedeutet nun, wie schaffen wir es, unsere Industrie dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir jetzt sagen, Autos sind nicht nachhaltig, würde das ja bedeuten, wir werden in 20 Jahren nicht mehr Auto fahren. Daran glaube ich allerdings nicht, sondern ich glaube, wir müssen uns die Automobilhersteller, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und da Verantwortung übernehmen, ansehen und die dann bewusst unterstützen.
Frau Bauer, eine klassische Anlageform für normale Menschen ist ja tatsächlich nicht in Einzelwerte zu investieren, sondern in Fonds und auch da gibt es eben halt entsprechende Angebote mittlerweile. Wie formulieren denn die Fondsanbieter mittlerweile diese Kriterien? Also welche Versprechen machen sie mir hinsichtlich zum Beispiel, dass sie nicht in Rüstung investieren, nicht in Alkohol, Zigaretten, was auch immer? Wie genau oder wie ernst kann ich das Thema nehmen?
Also die genauen Begriffe sind von Fondsgesellschaft zu Fondsgesellschaft unterschiedlich. Aber es gibt, man kann die zusammenfassen. Also es gibt Atomkraft, fossile Energie, kontroverse Waffen, wie zum Beispiel Streumunition, konventionelle Waffen, Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten, worunter zum Beispiel Kinderarbeit fällt. Und da lässt sich dann schon zuordnen, was der einzelne Fondsanbieter ausschließt und was nicht. Und man kann auch, wir fragen auch ab, was für Umsatzgrenzen dann die Anbieter dabei tolerieren. Das, was Herr Klein gerade gesagt hat, dass manche Fonds, die tolerieren eben, dass ein Unternehmen 10% mit Rüstungsgütern oder mit fossilen Energieträgern verdient und andere, die sind viel strenger. Und entsprechend wird halt dann auch der Fonds strenger sein oder weniger streng sein, je nachdem, wie viel er da toleriert. Man kann sich da als Anleger schon drauf verlassen, dass die Fonds dann auch die entsprechenden Unternehmen nicht im Portfolio haben. Wir haben gelegentlich Stichproben auch gemacht, ob die Fonds sich daran halten. Also wir haben das nicht systematisch überprüft. Das haben wir einmal gemacht und da haben wir aber auch festgestellt, dass eigentlich keine Verstöße zu vermelden sind. Manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Da gibt es ja auch extra Ratingagenturen dafür, die dann auch den Fondsgesellschaften wieder zuliefern, die dann diese Unternehmen unter die Lupe nehmen und eben sagen, dieses Unternehmen hat da, verdient sein Geld vor allem hiermit. Das hier ist positiv, das ist negativ und dann können sich entsprechend die Anbieter das dann aussuchen. Ist natürlich alles ein sehr komplizierter Prozess, aber wenn man dann letztendlich als Fondsanbieter sagt, ich investiere nicht in fossile Energie und zwar zu 0%, dann sind eben auch alle Unternehmen, die damit was zu tun haben, ausgeschlossen.
Also, dass das relativ kompliziert ist, das ist, glaube ich, ein Problem, was viele Menschen auch sehen. Und ich frage mich, Herr Klein, was ist eigentlich die richtige Strategie? Wenn ich als Mensch einen bestimmten moralischen Kompass habe, wie sorge ich jetzt dafür, dass mein Geld diesem moralischen Kompass folgt? Wie formuliere ich gegenüber der Bank oder einem Anlageberater eben halt meine Ziele?
Also wenn Sie sich Ihre Ziele bewusst sind, dann sind Sie schon sehr weit, denn unsere Erfahrung ist auch, dass die meisten sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber wenn man dann da reingeht, sind sie doch sehr unsicher, was sie gut finden und was nicht. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Das können Sie formulieren und dann kann man gemeinsam in den Prospekt gucken und schauen, wie der jeweilige Fonds damit umgeht. Unsere Erfahrung ist allerdings, dass die meisten Verbraucher darauf überhaupt keine Lust haben. Die würden gerne dieses Thema outsourcen, die würden gerne irgendjemand vertrauen und sagen, mach du mal, ich glaube dir das dann schon. Und hier gibt es eben zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Entweder Sie sprechen mit dem Bankberater oder eben auch das, was vorhin schon angeklungen ist, es gibt ja ein paar Siegel, also das FNG-Siegel wurde zum Beispiel erwähnt, die schauen sich das dann an, zum Beispiel auch, ob die Fonds auch wirklich das umsetzen, was sie versprechen und haben dann auch bestimmte Kriterien, die sie als Mindestgrundlage fordern. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man damit umgehen könnte. Nimmt man Sachen und liest sich ein oder nimmt man Sachen, die irgendwie ein Siegel haben?
Ja, da ist ja auch, ich sag mal, viel im Gange im Moment mit den Siegeln, mit den Versprechungen, Frau Bauer. Und gerade heute hat der Verbraucherzentrale Bundesverband gefordert, dass es von Seiten des Staates sozusagen klare Vorgaben geben soll. Wir haben ja auch schon gehört, dass auf europäischer Ebene da viel unterwegs ist. Glauben Sie, dass es Sinn macht, wenn man zum Beispiel ein einziges für den Verbraucher relevantes Siegel hat in diesem Bereich?
Also klar, es vereinfacht für die Leute, die keine Lust haben oder keine Zeit haben, sich damit näher zu befassen, die Auswahl. Ist auf jeden Fall gut, wenn es viele Informationsmöglichkeiten gibt. Das Problem ist halt, dass so ein Siegel halt auch wieder nicht jedermanns Geschmack sein kann. Also wenn dann ein Siegel nicht so streng ist zum Beispiel, dann würden Anleger, die was ganz Strenges wollen, enttäuscht sein, wenn sie sich dann darauf verlassen haben und einen entsprechenden Fonds gekauft haben. Insofern ist es natürlich schon ganz gut, wenn man auch sich die Kriterien noch angucken kann. Also es gibt zum Beispiel noch nicht so viele ETF. ETF sind ja ganz beliebt im Moment.
Das müssen Sie erklären, was das ist.
Das sind börsengehandelte Fonds, die einen Index nachzeichnen, zum Beispiel so einen Index wie den DAX. Der ist jetzt kein nachhaltiger Index, aber es gibt auch einen nachhaltigen DAX-Index. Anleger investieren eben sehr gerne in diese Fonds, weil die sehr günstig sind und einfach zu kaufen sind. Aber bei nachhaltigen Fonds muss man sagen, ist jetzt erstmal, da sind einfach die nachhaltigen Fonds auch schon viel länger dabei und die sind die aktiv gemanagten, die halt noch einen Manager haben, was ein Indexfonds eben nicht hat. Und die sind oft auch strenger. Da gibt es auch welche, die nicht streng sind. also hellgrüne. Aber wenn man jetzt wirklich was besonders Strenges will, dann muss man zu aktiv gemanagten Fonds greifen. Und bei ETF ist es halt so, da ist halt zum Beispiel oft das Kriterium fossile Energie noch nicht so richtig streng ausgeschlossen. Das ist jetzt aber vielen Leuten wichtig. Und jetzt ist es halt die Frage, wenn jemand trotzdem ETF will, dann will er vielleicht ein ETF und dann sagt er, okay, dann gebe ich mich halt jetzt mit halb ausgeschlossenen fossilen Energieträgern zufrieden. Ein anderer sagt vielleicht, nee, ich will unbedingt, dass fossile Energie ausgeschlossen ist. Und dann nehme ich einen aktiv gematchten Fonds, der das macht, auch wenn der dann vielleicht ein bisschen teurer ist und mehr Gebühren pro Jahr kostet. Und diese Information, die sollte auf keinen Fall für die Anleger verloren gehen. Mhm.
Herr Horbrat hat uns angerufen und hier in meiner Information steht, grüne Investments bringen Geld. Herr Horbrat, das müssen Sie uns erklären. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Habert mein Name, ich komme aus Jena und bin seit einem Jahr bei einer Investmentfirma aus Hamburg beraten. Bin eingestiegen im Februar bei den Höchstständen, bevor das mit Corona so richtig losging. Das hatte ich nicht auf dem Schirm und bin durchschnittlich bei einer Rendite von 12% jetzt in einem Jahr mit vier Fonds. Ich habe zwei langfristige Fonds, die ich bespare, und zwei mittelfristige. Ich sehe da zum jetzigen Zeitpunkt, also klar, ein Jahr ist noch kein repräsentativer Zeitpunkt. Man soll erst nach 5, 7 Jahren kann man da eine konkrete Aussage zu treffen. Aber ich sehe noch keinen Zusammenhang, dass mir grüne Geldanlagen keine gute Performance bieten können. Also die vier Fonds sind auch selbst alle aktiv gemanagt, als gerade von der Vorrednerin gesagt worden ist, da dann natürlich ein konkreterer Einfluss genommen werden kann auf die Allokation der einzelnen Assets.
Mhm. Herr Klein, wie sehen Sie das? Hat der Herr Hobart da jetzt, ich sag mal, ein typisches nachhaltiges Investment gemacht mit typischen Renditen oder hat er Glück gehabt? Ich meine, das letzte Jahr war eh schwierig, was Anlage in Sachwerte angeht, weil es rauf und runter ging wegen der Corona-Krise.
Wir sprechen einen total spannenden Punkt an, denn es scheint tendenziell zu sein, Herr Hoppert hatte ja gesagt, die Zeit ist noch zu kurz, um ein wirkliches Urteil zu fällen, aber es scheint tendenziell zu sein, dass die nachhaltigen Geldanlagen jetzt in der Krise sogar besser performen als die konventionellen. Warum ist das so? Wenn wir uns mal anschauen, welche Industriezweige gerade besonders Probleme da draußen haben, dann finden wir sowas wie Flugindustrie, Reiseindustrie, Kreuzfahrten, wir finden so etwas wie die Automobilindustrie und so weiter und so weiter. Und das sind all die Industrien, die auch Probleme haben werden, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen werden. Also das sind oft Industrien, die nachhaltige Fonds aus anderen Gründen schon gar nicht im Portfolio hatten. Finde ich extrem spannend. Und das ist eben ein Phänomen, das wir gerade beobachten.
Simon Lübbe hat uns angerufen. Erstmal danke, Herr Horbart, für Ihren Input. Simon Lübbe hat uns angerufen. Er schreibt, dass er 26 Jahre alt ist und sein erstes Geld sauber investieren will. Herr Lübbe, haben Sie sich schon Gedanken gemacht?
Guten Tag. Ich habe mir Gedanken gemacht und versucht, mich selber zu informieren im Netz und in anderen Zeitungen. Allerdings bin ich da nicht so richtig schlau draus geworden und habe jetzt im Programmheft mal gesehen, dass diese Sendung ist und wollte mich dann einfach mal erkundigen, beziehungsweise einfach mal meine Frage stellen.
Stellen Sie Ihre Frage, Sie sind nicht schlau geworden. Was war für Sie sozusagen der Knackpunkt, wo Ihnen die Informationen oder der Durchblick gefehlt hat?
Was mir gefehlt hat, ist, dass ich nicht richtig gefunden habe, was die Kriterien sozusagen sind. Also ich habe jetzt viel gehört in der Sendung, den letzten Teil habe ich nicht mehr ganz mitbekommen, aber dass es verschiedene Kriterien gibt, wie nachhaltig beziehungsweise was für Dinge ausgeschlossen werden, die in den Aktienfonds drin sind, in nachhaltigen Fonds, also ob jetzt Rüstungsindustrie drin ist oder fossile Energieträger. Was mir da allerdings gefehlt hat in meiner eigenen Recherche ist, wirklich der Durchblick herauszufinden, was ist Greenwashing und was nicht. Als Beispiel hatte ich in meine Mail geschrieben, dass ich ein Konto eröffnet habe bei einer Hamburger Bank und da aber doch durch mein eigenes Wissen relativ schnell erkannt habe, dass das für mich nicht das Richtige ist, da auch Firmen unterstützt wurden, die Greenwashing betreiben, meiner Meinung nach.
Das Thema Greenwashing, Frau Bauer, ist ja ein großes. Da haben die meisten Leute Angst vor, dass sie sozusagen falschen Versprechungen auf den Leim gehen.
Ja, Greenwashing ist ein schwieriges Thema, weil Greenwashing ist auch nicht so ein richtig definierter Begriff. Also das heißt eigentlich, sich einen grünen Anstrich geben. Jetzt ist natürlich aber die Frage, wenn jemand jetzt mit was Hellgrünem, also einem weniger strengen Fonds eigentlich zufrieden wäre, dann findet er natürlich nicht, dass der Greenwashing betreibt, sondern der sagt halt einfach, ich schließe jetzt nicht konsequent alles zu 0% aus, also mit 0% Umsatzgrenze, was wir gerade eben besprochen hatten, sondern der ist halt ein bisschen lockerer, kann dann ein bisschen breiter investieren. Ein anderer, also wer halt streng anlegen will, der kommt damit halt überhaupt nicht klar und sagt, das ist Greenwashing. Jetzt ist es natürlich so, auch wenn Unternehmen jetzt zum Beispiel eine grüne Anleihe begeben, da ist das Geld zweckgebunden und fließt dann zum Beispiel in ein Projekt mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen selber kann aber gleichzeitig noch Sachen produzieren, die eben nicht zu sauberer Geldanlage gehören. Jetzt kann aber das Unternehmen hingehen und sagen, guck mal, wir haben hier diese grüne Anleihe und macht damit ein bisschen Werbung. Ist ja auch nicht schlecht, wenn Sie eine grüne Anleihe mit so einem Zweck dann wirklich herausgegeben haben. Jetzt gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber wenn ihr sonst immer noch alles macht, was nicht sauber ist, dann finden wir, das ist Greenwashing, wenn ihr damit werbt. Andererseits ist es ja aber, wie gesagt, auch nicht schlecht, wenn sie was machen. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Wo ist jetzt eigentlich Greenwashing? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Deswegen sollte man eigentlich auch immer genau gucken, will man dieses Kriterium ausgeschlossen haben, dann muss man sich einen Fonds suchen, der das ausschließt. Und dann ist gut.
Mhm. Herr Klein, auch bei Herrn Lübbe habe ich rausgehört, es ist sehr schwierig, sozusagen da genaue Maßstäbe zu formulieren und sie dann auch anlegen zu können, das überprüfen zu können. Irgendwie ist es ja immer ein Kompromiss, ob man mit den bestimmten Tatbeständen, Rüstung, Kinderarbeit, Tabak, Alkohol und so weiter umgeht. Kann man wirklich da die Bank dann auch so intensiv mit Beratung in Beschlag nehmen oder sagen die irgendwann, da steige ich aus?
Also wir wissen, in der Vergangenheit waren viele Bankberater mit dem Thema schlichtweg überfordert. Also auch bei der Frage, warum geht ihr nicht aktiv auf eure Kunden zu und bietet nachhaltige Geldanlagen an, kam oft die Antwort, weil ich Angst habe, dass am Ende des Tages mein Kunde dann mehr über das Bescheid weiß als ich selber. Wofür ich jetzt aber dringend plädieren will, ist, lassen Sie uns doch ein bisschen cooler werden. Also das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es wäre ja schon fantastisch, wenn jetzt der deutsche Kleinanleger anfangen würde, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Also mir persönlich ist doch eine hellgrüne Anlage noch viel lieber als eine braune. Und wir sehen hier immer wieder diese Forderung, wenn ich dann nachhaltig anlege, dann muss es aber perfekt nachhaltig sein. Also ich suche das Unternehmen, das am besten Windräder herstellt, in der gesamten Lieferkette keine Schweinereien hat und wo dann nachher auch noch im Board die Genderquote erfüllt ist. Und alle Arbeitnehmer sollen hier die Work-Life-Balance erfüllt haben. Da werden wir am Ende des Tages sehr, sehr wenige Unternehmen auf dieser ganzen Welt finden, die diese hohen Ansprüche erfüllen. Was ich auch wichtig finde, und da möchte ich nochmal das, was auch Herr Küchenmeister vorhin gesagt hat, hervorheben, das ist die Frage, wo geht's denn überhaupt los? Also viele Menschen, mit denen ich rede, die sagen, das ganze Thema interessiert mich gar nicht, weil ich habe gar keine Aktien. Das Thema geht ja schon los, wenn wir über unser Girokonto reden. Denn wenn Sie jetzt glauben, Sie wären nicht betroffen, dass Sie gar nicht in Aktien investieren, wenn Sie eine Lebensversicherung haben oder Ihr Geld einfach nur auf dem Girokonto herumliegt, auch dann können Sie davon ausgehen, dass die Bank genau Ihr Geld gerade in irgendwelche Unternehmen steckt, die leider dafür sorgen, dass es ein bisschen heißer wird auf unserer Welt. Und Herr Küchenmeister hat es gesagt, es gibt Banken, die da transparent sind und grüne Konten anbieten. Und ich glaube, man könnte ganz, ganz viel bewirken, und da stimme ich Herrn Küchenmeister hundertprozentig zu, wenn wir anfangen würden, als Verbraucherinnen und Verbraucher hier aktiv zu werden, entweder die Bank wechseln oder vielleicht mal unseren Bankberater ansprechen, was mein Girokonto eigentlich für einen CO2-Abdruck hat. Also wenn wir uns das vorstellen, wenn es nur jeder zweite Hörer diese Sendung machen würde, dann hätten wir einen enormen Effekt am Ende des Tages.
Das heißt, wir müssen oder diejenigen, die daran Interesse haben, nachhaltige Geldanlagen zu befördern, sie stärker zu machen, das Angebot breiter zu machen, die muss man dann auch dazu ermuntern, da für eine Basis zu sorgen und auch für eine Bewegung in der Gesellschaft und die Anforderungen an die Banken zu stellen. Wir werden nach den Nachrichten weiter über dieses Thema reden. Ich habe noch ganz viele Fragen. Geldanlage der Lebensversicherer bzw. Pensionskassen ist ja auch noch ein Thema. Damit geht es gleich nach den Nachrichten weiter. Geld sauber anlegen, nachhaltige und soziale Finanzprodukte, darüber reden wir heute mit Ihnen. Ich bin Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Karin Bauer von der Stiftung Warentest in Berlin, Professor Christian Klein von der Universität in Kassel und Asmus Schütt vom Genossenschaftsverband Verband der Regionen in Düsseldorf. Vor den Nachrichten sind wir stehen geblieben dabei, dass man, wenn man an dem Thema Interesse hat, ja auch für eine Bewegung sorgen muss, dass man vielleicht das Thema auch breiter in die Gesellschaft tragen muss. Und in der Tat ist es ja so, dass sich irgendwann mal auch Bürgerinnen und Bürger zusammengetan haben und zum Beispiel Genossenschaftsbanken gegründet haben, Herr Schütt, die das Thema befördern.
Das ist korrekt. Und ich finde, in der Diskussion kommt auch zurzeit noch ein bisschen zu kurz die Eigenverantwortung der Menschen. Also ich habe ja sehr wohl die Möglichkeit, auch entlang dessen, was mir besonders wichtig ist, in Form von Genossenschaften auch bestimmte Strukturen zu fördern und zu unterstützen. Wir hatten eben beispielsweise eine Fülle von Banken genannt, die in Richtung Nachhaltigkeit federführend sind. Bis auf die Ethikbank waren alle anderen Banken, die genannt worden sind, die Kirchenbank, die GLS-Bank, Genossenschaftsbanken. Die GLS-Bank ist extra auch als von Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden, die alternative Anlageformen und andere Wirtschaftsformen von Banken gefördert und gewünscht haben. Ich habe da beispielsweise ein sehr transparentes Kreditengagement der Bank. Und wenn ich jetzt beispielsweise insbesondere mich engagieren möchte für regionale Entwicklung, ich selber wohne auf dem Land, und da ist es mir wichtig, dass hier vor Ort Strukturen erhalten werden, habe ich die Möglichkeit, beispielsweise Mitglied einer Volksbank Raiffeisenbank zu werden, weil mir dieser Punkt besonders wichtig ist. Wenn ich erneuerbare Energien erzeugen möchte, habe ich einerseits eben die Möglichkeit, in einer überregionalen Energiegenossenschaft wie Procon aktiv zu werden oder zu gucken, gibt es bei mir vor Ort eine Genossenschaftsbank. Möchte ich gerne nachhaltig produzierte Lebensmittel haben, gibt es jede Menge Genossenschaften, die auf diesem Gebiet aktiv sind. Ich beispielsweise bin Mitglied in der Genießergenossenschaft Sachsen, wo Schweinefleisch produziert wird mit örtlichem Futter, unter nachhaltiger Tierhaltung, Tierwohl und so weiter und so fort. Mhm. Da kann man zu stehen, wie man möchte. Aber das sind meine Präferenzen und durch Eigenverantwortung kann ich das mit Gleichgesinnten realisieren. Ich kann mir meine dörfliche Struktur in Form von Genossenschaft erhalten, was viele Menschen tun. Ich kann mein örtliches Freibad erhalten, wenn ich das wünsche. Also insofern sollten wir die Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das auch nach den eigenen Präferenzen eben nicht schwarz-weiß geht und dass wir diesen Begriff auch in Form von selbsttragenden Strukturen vor Ort, dort, wo ich lebe, erweitere. Und da kann ich auch gewiss sein, dass bei meiner Genossenschaft vor Ort, die das Schwimmbad betreibt, den Dorfladen betreibt, hier auch eben keine Kinderarbeit passiert. Hier weiß ich genau und ich kann mitbestimmen. Das ist immer ganz wichtig. Ich bin dann nicht ein irrelevanter Aktionär, sondern ich habe als Mitglied genauso viel Stimmen wie ein Mitglied, das ein paar mehr Genossenschaftsanteile trägt.
Das ist sicherlich auch ein Appell sozusagen für die Eigeninitiative, zumindest mal so initiativ zu werden, wenn man konkrete Vorstellungen hat, danach zu suchen, ob es in der eigenen Umgebung Möglichkeiten gibt, sich zum Beispiel über eine Genossenschaft daran zu beteiligen. Einen ganz anderen Vorschlag macht Carsten Metzger. Er ruft uns an und spielt auf die Besteuerung an. Herr Metzger, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Carsten Metzger hier. Also meine Anregung ist die, dass ich mich frage, ob es möglich wäre. Also ich als Kleinanleger zum Beispiel zahle immer 25% Steuern auf jede Geldanlage, auf die Gewinne der Geldanlage. Und wäre es nicht möglich, dass man das geringer besteuert bei zum Beispiel zertifizierten Geldanlagen mit nur 10%? Dann würde das Argument von vorher, Argument 3, entkräftet werden, dass eben da auch eine geringere Rendite anfällt. Das fände ich hochinteressant. Und ich glaube, bei der Einkommensteuer ist ja auch so, dass Leute mit weniger Geld weniger Steuern zahlen wie jemand, der sehr viel verdient.
Also der Vorschlag von Herrn Metzger lautet, steuerliche Förderung von bestimmten Geldanlagen, die bestimmten Zielen folgen. Was sagt der Bankwissenschaftler, der Finanzexperte dazu, Herr Klein?
Das ist eine extrem gute Idee. Und es ist spannend, dass Sie das jetzt ansprechen, denn heute ist ein besonderer Tag. Heute wird, ich glaube, um 11 Uhr oder um 12 Uhr der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung seinen Abschlussbericht vorlesen. Und ich hatte die Ehre, das zu begleiten. Ich bin nicht Mitglied, aber ich durfte das begleiten und beraten. Da wird tatsächlich auch einiges in diese Richtung drinstehen. Ich habe nun die Anweisung, dass ich nicht sagen darf, was drinsteht, bevor er offiziell veröffentlicht wurde. Aber vom Prinzip her bin ich da voll bei Ihnen. In diese Richtung müssen wir denken, wenn wir wirklich das Thema noch mehr pushen wollen und wenn wir wirklich versuchen wollen, mit Mitteln des Kapitalmarktes zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten.
Aber auch hier besteht natürlich die Gefahr, dass die politisch Verantwortlichen steuerlich etwas fördern, was man vielleicht selber gar nicht so sehr als nachhaltig empfindet.
Ja, also es sind ja erstmal zwei Schritte. Also das ist jetzt der Beirat, was dann die Politik draus macht. Das werden wir dann sehen. Die Bundesregierung will dann in ein paar Wochen ihre Nachhaltigkeitsstrategie für Finanzmärkte vorlegen. Dieses Problem, dass wir keine einheitliche Definition haben, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, ist ein Problem. Ein Lösungsvorschlag kommt ja jetzt aus der Europäischen Kommission. Das ist die sogenannte Taxonomie. Und das ist für mich auch ein Gamechanger. Also ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie wir gerade Nachhaltigkeit denken, in ein paar Jahren schon eine ganz andere sein wird. Und da muss man mal eine Lanze für die Europäische Kommission brechen. Die machen da gerade sehr, sehr viel, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde.
Herr Bolz hat uns angerufen und Herr Bolz hat Erfahrungen gemacht und wenn ich das richtig verstanden habe, ganz gute, und zwar mit ETFs. Guten Morgen, Herr Bolz.
Ja, guten Morgen in die Runde. Bolz aus Königswinter. Ich bin Diplomkaufmann und von meinen Werten her aus dem christlichen Bereich und dem Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Und in 2008 habe ich mir überlegt, wie investiere ich 100.000 Euro und kam zu dem Schluss, ja, ich gucke mal nach diesen Exchange-Traded Funds. Da geht es darum, dass ein Index auf eine Branche abgebildet wird mit diesem Investment, also nur mit Aktien im Hintergrund. Und da habe ich mir so einen rausgesucht für Solar, dann zum Stichwort Clean Energy und einen dritten, der auch in diese Kategorie zu erneuerbaren Energien gehört. Und mit 100.000 Euro war das Ergebnis in 2009 bis 2012, dass es etwa für diese drei Fonds nur noch 50.000 Euro waren. Da gab es eben einen starken Einbruch. Und inzwischen durch Greta wurde dieses Thema sehr populär. Es wurde mehr investiert und inzwischen hatte ich knapp 200.000 Euro. Also jetzt in diesem Jahr, vor drei Wochen etwa, ist jetzt wieder vielleicht 5% runtergegangen. Aber insgesamt habe ich mir gesagt, ich tue was Gutes und wenn obendrein noch Rendite kommt, ist es super. Mhm. Und nach jetzt 12, 13 Jahren ist es super.
Aber zuerst haben Sie mal einen Schreck bekommen, nämlich nach dem ersten Jahr, wo das Geld sich quasi halbiert hat. Und ich fand den Aspekt ganz interessant, Frau Bauer, dass Herr Bolz darauf hingewiesen hat, dass hier nicht nur sozusagen die Leistungsfähigkeit und der, ich sag mal, reale Wert der Firmen eine große Rolle bei den ETF-Produkten gespielt hat, sondern auch das politische Umfeld und die gesellschaftliche Diskussion.
Also klar, dass nachhaltige Fonds insgesamt jetzt so einen Zulauf haben, das liegt natürlich auch daran, dass der Klimawandel das ein sehr bestimmendes Thema ist. Zurückgedrängt jetzt durch Corona, aber trotz allem ist es immer noch klar, dass das eine der größten Bedrohungen für die Menschheit ist, der Klimawandel. Und es ist natürlich klar, auch wenn jetzt ethische Banken Zulauf bekommen, gerade von jungen Leuten, dann ist es auch viel aus dem Umfeld von Greta. Also das Geldanlage oder das Finanzwesen ist ja nicht abgekoppelt vom restlichen Leben. Das kann man so nicht sagen. Gut,
das erleben wir ja auch beim normalen Aktiengeschäft. Beim normalen Aktiengeschäft, dass man eben halt feststellt, das ist sehr stark von tagesaktuellen Geschäft geprägt. Herr Klein, Sie waren, glaube ich, gerade dran.
Ja, ich bin ganz aufgeregt, weil ich finde es ein wunderbares Beispiel, das wir hier sehen können, wenn wir über nachhaltige Geldanlagen reden. Denn meine Meinung ist, dass nachhaltige Geldanlagen, da geht es schon viel gar nicht mehr um Gutmenschentum, sondern da geht es um Risikomanagement. Also wenn wir uns jetzt dieses Beispiel anschauen mit dem Klimawandel, der Klimawandel ist schlecht für unsere Welt, aber wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, dann wird es enorme Konsequenzen für unsere Wirtschaft haben und damit auch enorme Konsequenzen für die Kapitalmärkte. Also hier geht es um Risiken. Und was jetzt gerade hier beschrieben wurde, im Grunde genommen hat der Zuhörer gerade darauf gewettet bei seiner Anlage, bewusst oder unbewusst, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird. Und wir sehen gerade deutliche Zeichen, das haben wir viel der Greta zu verdanken, aber auch der Europäischen Kommission, dass wir offensichtlich ernsthaft vorhaben, in Europa das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und das erklärt dann auch, warum Fonds, die sich darauf spezialisiert haben, plötzlich so durch die Decke gehen. Und das zieht sich durch mit allen Nachhaltigkeitsgeschichten. Also wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel diese Sustainable Development Goals wirklich erreicht werden, werden die Unternehmen, die in diese Richtung gehen, besser performen. Aber gerade beim Klimawandel sehen wir das ganz deutlich, dass es hier nicht mehr nur um Nachhaltigkeit geht, sondern auch wirklich um ganz konkrete, materielle Punkte, die auch auf ihre finanzielle Performance durchschlagen können.
Da ist quasi eine politische Grundsatzentscheidung fast weltweit getroffen worden, die jetzt eben halt auch ihre Auswirkungen auf die Märkte und die Industrie hat. Thomas Meinert hat beobachtet, was auch auf anderen Kanälen, Facebook, im E-Mail geschehen ist. Und Thomas, ich denke, da sind noch ein paar Fragen aufgelaufen.
Da sind Fragen aufgelaufen, aber auch Bestätigungen, nämlich dass es sinnvoll ist, bei einer umwelt- oder ökologisch orientierten Bank zu investieren. Zwei Hörerinnen haben angerufen und gesagt, da sind wir gut gefahren mit. Eine Hörerin spricht das Thema Versicherungen an. Frau Muslinne aus Frankfurt sagt, sie hat nun verschiedene Versicherungen und Versicherer müssen ja Rücklagen bilden, damit sie im Falle des Versicherungsfalls auch genügend Geld haben. Aber ich weiß ja gar nicht, wo liegt dann die Versicherung, die Krankenversicherung vielleicht nicht so sehr, aber die Lebensversicherung, wo legen die dann ihr Geld an? Kann ich da auch Einfluss drauf nehmen, wenn ich bestimmte Versicherungen wähle oder eben nicht wähle?
Darauf wird Herr Klein sicherlich eine Antwort geben. Ich weiß nur von meiner eigenen Pensionskasse, die muss jetzt einen Bericht darüber ablegen, wie sie Nachhaltigkeitskriterien erfüllt hat oder nicht erfüllt hat. Herr Klein, wie kann man das überprüfen, genau, dass die Versicherung mit meinem Geld nicht unsinnige oder unerwünschte Dinge macht?
Einfach googeln. Also dieses Thema ist inzwischen im Versicherungsbereich auch angekommen. Die Versicherer gehen unterschiedlich damit um. Also es gibt Versicherer, die versuchen, alles komplett umzubauen. Es gibt welche, die das so partiell machen und es gibt welche, die das ignorieren. Und ich mag jetzt hier keine Namen nennen. Man kann ja mal googeln oder bei seiner Versicherung nachgucken, wie die das Thema so handhaben. Aber tatsächlich ist es im Versicherungsbereich gerade ein Riesenthema, wie man zum Beispiel bei Lebensversicherungen diesen sogenannten Deckungsstock irgendwie nachhaltiger anlegen kann.
Mhm. Thomas?
Ja, wie sieht es denn aus mit den Kosten? Wie lange muss ich einen Fonds halten? Was kostet der Fonds? Jährlich, monatlich oder hängt das von den Erträgen des Fonds ab? Also wann lohnen sich Fonds? Und über ETFs haben wir schon gesprochen, aber vielleicht kann man das nochmal gegenüberstellen.
Mhm. Frau Bauer, eine interessante Frage. Bei den ETFs ist es ja so, dass sie einen Index abbilden und der Aufwand für den Fondsmanager relativ gering ist. Deswegen sind die Produkte oft auch preiswerter. Wenn man jetzt einen speziell nachhaltig gemanagten Fonds mit besonderen Anforderungen hat, schießt der dann sozusagen kostenmäßig ins Kraut?
Ja, kommt drauf an. Also es gibt günstigere und teurere. Also ETF sind günstig, eben weil sie keinen Fondsmanager brauchen. Da kann man so mit 0,2 bis 0,5, je nachdem, was auch für einen Markt man sich jetzt aussucht, pro Jahr an Kosten rechnen. Das sind jetzt nur die laufenden jährlichen Kosten. Die Kaufkosten kommen noch extra dazu, aber die sind ja einmalig. Man kauft einmal und danach kostet das dann nichts mehr.
0,2% von der Anlagesumme gehen dann für Verwaltung drauf.
Genau, und zwar pro Jahr. Und wenn man halt mehr spart oder einen Sparplan macht und man hat immer eine größere Summe, dann hat man halt, dann sind die 0,2% natürlich dann auch einen höheren Betrag. Und bei aktiv gemanagten Fonds ist es so, dass die dann so zwischen 1,5 und 2,5% pro Jahr kosten können. Und damit wird eben auch das Fondsmanagement bezahlt oder der aufwendigere Auswahlprozess der nachhaltigen Aktien. Und es ist so, dass wenn wir Fonds bewerten, dann schauen wir immer an, was ist nach Kosten dabei rausgekommen. Und auch da gibt es eben Fonds, die können eine gute Rendite erwirtschaften, die entweder genauso gut oder sogar besser ist als die von ETF, trotz der Kosten. Trotzdem, die Kosten sind da und sind natürlich, müssen auch erstmal wieder erwirtschaftet werden. Und es gibt auch noch Fonds tatsächlich, die dann, wenn sie sehr erfolgreich sind, also eine bestimmte Rendite, die sie sich so als Ziel gesetzt haben, übertroffen haben, dass sie sich dann davon noch was abzwacken als sogenannte Erfolgsgebühr. Mhm.
Ich will die Frage noch ausweiten auf Herrn Schütt. Herr Schütt, Sie haben ja eben davon berichtet, wie Sie sich in Genossenschaften thematisch beteiligt haben. Wie sieht das mit Kosten bei solchen Beteiligungen in Genossenschaften aus? Gibt es da überhaupt Kosten? Gibt es Risiken?
Also eine Beteiligung an einer Genossenschaft ist immer eine Unternehmensbeteiligung. Und das erfolgt in Höhe des der Genossenschaftsanteile, die man zeichnet. Heißt also, das, was man an Eigenkapital in Form von Genossenschaftsanteile in die Genossenschaft reinsteckt, ist im Falle einer Pleite der Genossenschaft weg. Heißt aber, angesichts der Tatsache, dass Genossenschaften einer sehr intensiven Wirtschaftsprüfung und Kontrolle durch die Prüfungsverbände unterliegt, haben wir einen sehr, sehr geringen Anteil an Genossenschaftspleiten. Also hier haben wir eine sehr sichere Anlageform. Mhm. Kosten einer Beteiligung an einer Genossenschaft gibt es nicht durch die Beteiligung an der Genossenschaft. Wenn man natürlich Kunde dann dieser Genossenschaft wird, unterliegt man denselben Verpflichtungen wie andere Kunden.
Gut, auch. Das ist klar. Und wie sieht es mit dem Rauskommen aus, wenn ich das Geld für andere Sachen brauche, weil ich jetzt andere Ziele habe? Komme ich wieder raus aus einer Genossenschaft?
Ist eine Genossenschaft so ähnlich aufgestellt wie ein Verein? Ist in der Satzung ist festgelegt, wie die Kündigungsfristen von Genossenschaftsanteilen sind. Das heißt, einfache Erklärung, ich möchte ausscheiden und dann wird der Genossenschaftsanteil so ausgezahlt, wie er gemäß Satzung ausgezahlt wird. Was die Kündigungsfristen angeht, kann man alles nachlesen, bevor man Mitglied einer Genossenschaft wird. Ist also sehr, sehr transparent.
Vielen Dank. Thomas, weitere Fragen.
Gibt es denn bei den Genossenschaften auch eine sogenannte Nachschusspflicht?
Herr Schütt.
Der Gesetzgeber sieht dies vor, aber das kann per Satzung ausgeschlossen werden. Wir beraten unsere Genossenschaften bei Gründung dahingehend. Und auch das kann man in der Satzung nachlesen. In der Regel haben alle Genossenschaften die Nachschusspflicht ausgeschlossen, sodass es keine Nachschusspflicht normalerweise gibt, aber ein Blick in der Satzung klärt auf.
Ja, besonders wichtig bei Mietergenossenschaften, wenn es um Wohnraum geht. Thomas.
Kein Geld oder wenig Geld, um noch etwas auf Seite zu legen. Das haben auch viele Menschen und Experten empfehlen ja immer einen sogenannten, früher hieß das Notgroschen, weshalb die Frage aufkam, mit wie viel Geld kann ich dann im Monat schon anfangen? 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro? Und ist es teurer, monatlich zu sparen oder jährlich?
Frau Bauer, Sie haben ja eben auch auf die Sparpläne hingewiesen. Das ist wahrscheinlich ein Mittel der Wahl.
Ja, also man kann Sparpläne machen auf aktiv gemanagte Fonds, auf ETF. Und je nachdem, bei welchem Anbieter man ist, kann man auch mit 10 Euro monatlich sparen. Bei Aktienfonds empfiehlt sich das auch, dass man monatlich spart und nicht jährlich, weil man eben dann durch die Schwankungen, die es ja am Aktienmarkt gibt, eben mal billiger, mal teurer einkauft. Aber wenn man halt nur einmal pro Jahr einkauft, dann hat man möglicherweise einen schlechten Zeitpunkt. Mhm. Die Kosten sind meistens oder oft prozentual. Dann ist es ja egal, ob man 10 Euro oder 20 Euro pro Monat zahlt. Wenn man fixe Kosten hat, dann könnte man auch, damit es nicht zu teuer wird, nur alle 2 Monate zum Beispiel 25 Euro oder so sparen, wenn man das kann. Oder es ist auch möglich, alle 3 Monate zu sparen. Dann hat man immer noch 4 unterschiedliche Kaufzeitpunkte pro Jahr und hat aber eben weniger Kosten.
Ja,
dann.
Da muss man also ein bisschen drauf achten, was sinnvoll ist. Aber prozentuale Kostenbeteiligung ist in der Tat bei kleinen Summen dann interessanter. Thomas, bitte weitere Fragen.
Die Europäische Union hat sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Und teilweise werden die Sachen ja auch gerade zu Corona-Zeiten über Anleihen finanziert. Deshalb die Frage eines Hörers, macht es Sinn, in Staatsanleihen verschiedener europäischer Länder zu investieren? Fördere ich damit dann das EU-Ziel Klimaschutz?
Herr Klein, eine gute Idee?
Die Bundesregierung hat ja letztes Jahr die erste grüne Staatsanleihe rausgegeben. Und da steckt er explizit dahinter, grüne, nachhaltige Projekte damit zu finanzieren. Funktioniert natürlich so, wenn man ganz ehrlich ist, die Bundesregierung hat einen großen Topf, was sie alles finanzieren wollen, und dann picken sie sich da die grünen Sachen raus, und das ist dann die grüne Staatsanleihe. Also sie finanzieren damit keine zusätzlichen Projekte, sondern sie haben ein gutes Gewissen, dass ihr Geld nur in grüne Projekte geflossen ist. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, Staatsanleihen, wenn sie in Staatsanleihen gehen, auch da haben eigentlich Frankreich, Deutschland und auch andere Länder längst auch grüne Staatsanleihen rausgegeben, die unterschiedlich konzipiert sind, aber immer letztendlich steckt dahinter, dass damit nachhaltige Projekte bezahlt werden.
Gut, aber Sicherheit hat ihren Preis, und Staatsanlagen, gerade deutsche Staatsanleihen, sind im Moment nicht so besonders rentabel. Thomas, noch eine Frage.
Ja, es gibt ja nicht nur die Banken, mit denen manche Hörer, so haben wir gehört, auch recht unzufrieden sind, weil sie nicht so richtig auf die Kundenwünsche eingehen. Aber es gibt ja auch Kirchen und Entwicklungsorganisationen, die Fonds auflegen, möglicherweise Kleinkredite vergeben. Was ist in diesem Bereich jetzt schon etabliert? Was kann man empfehlen?
Das ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Vielleicht hat einer der Expertinnen oder Experten dazu eine Antwort.
Also es gibt zum Beispiel von Kirchenbanken auch Projekte. Also entweder man kann auch zu einer Kirchenbank gehen, wenn man sowas unterstützen möchte, und dort Tagesgeld oder Festgeld anlegen. Man kann aber auch zum Beispiel Mikrofinanzfonds investieren. Also solche, die auch eigentlich funktionieren wie ein Aktienfonds. Man zahlt halt eine bestimmte Summe an Geld ein, und damit werden dann Kleinkredite finanziert in Entwicklungsländern. Man sollte bei solchen spezielleren Sachen dann aber aufpassen, das ist jetzt nicht eine Geldanlage, die man so als Basisgeldanlage machen sollte, sondern eher so als Beimischung.
Thomas, eine Frage schaffen wir
noch. Ja, wie sieht es aus für die großen Aktiengesellschaften? Gibt es die sogenannten Ratingagenturen? Die sind mal mehr, mal weniger gut. Gibt es so etwas auch für die ökologischen Geldanlagen?
Herr Bauer? Entschuldigung, Herr Klein. Jetzt habe ich die Namen durcheinander gebracht.
Also sowas gibt es. Also es gibt spezialisierte Ratingagenturen, die sich Unternehmen angucken und dann eben diese ESG-Faktoren bewerten. Da gibt es relativ viele. Wenn jetzt wurde nach Geldanlagen gefragt, nicht nach Unternehmen. Also diese Geldanlagen werden dann meistens auf Basis von diesen Ratingergebnissen zusammengestellt. Für Geldanlagen gibt es dann eben solche Geschichten wie das schon ein paar Mal angesprochene FNG-Siegel, dass sich dann diese Anlage anguckt, diesen Fonds anguckt und schaut, ob da gewisse Mindeststandards erfüllt sind.
Ja, und es gibt auch zum Beispiel die Stiftung Warentest, Frau Bauer ist ja bei uns, die auch regelmäßig solche Produkte untersucht. Das war der Marktplatz, heute rund um ökologische und sozial nachhaltige Geldanlagen. Als Expertinnen und Experten waren für Sie dabei Karin Bauer von der Stiftung Warentest in Berlin, Professor Christian Klein von der Universität Kassel und Asmus Schütt vom Genossenschaftsverband Verband der Regionen in Düsseldorf. Nächsten Donnerstag wird Jan Tengeler mit Ihnen über Feuersturm oder Hagel diskutieren. Dann nämlich geht es im Marktplatz um Wohngebäudeversicherung und Hausbesitzerhaftpflicht. Für Ihr Interesse dankt Ihnen Manfred Kläuber.